Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der dauerhafte Euro-Rettungsfonds ESM ist in Kraft, 3 Jahre nach Ausbruch der Euro-Krise. Die Finanzminister der Währungsunion unterzeichneten heute auf der Gründungssitzung in Luxemburg die Protokolle. Der ESM kann kriselnde Euro-Staaten mit bis zu 500 Milliarden Euro unterstützen, um sie vor der Pleite zu bewahren. Die Empfänger müssen im Gegenzug strenge Auflagen erfüllen.
Hier in Luxemburg, wo Europas Rettungsschirm zu Hause ist, ist die Änderung vorerst nur am Briefkasten erkennbar. Der kaum auszusprechenden EFSF folgt nun der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, der mit hunderten Milliarden Euro bereitsteht, um wankende Staaten vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Für die Finanzminister der Euro-Länder ist der ESM ein wesentlicher Baustein im Gesamtwerk zur Rettung des Euro, dessen Wichtigkeit nicht zuletzt dadurch unterstrichen wird, dass Klaus Regling, der deutsche Chef des ESM, deutlich mehr verdienen wird als die Bundeskanzlerin. Allerdings verwaltet er auch viel Geld von Anfang an. Seit heute ist der ESM voll arbeitsfähig mit einer Ausleihkapazität von 200 Milliarden Euro, die in den kommenden 18 Monaten auf 500 Milliarden steigen wird. Zu diesem Zweck zahlen die Euro-Länder 80 Milliarden Euro in den ESM ein. Darüber hinaus stellen sie Garantien für 620 Milliarden bereit. Aufgeteilt werden die Zahlungen entsprechend dem Kapitalanteil an der Zentralbank. Für Deutschland heißt das 22 Milliarden Bareinzahlung sowie 168 Milliarden Garantien. Mit all dem Geld kann der ESM Staatsanleihen kaufen, mit direkten Kapitalspritzen angeschlagene Banken stützen und auch vorbeugende Kredite an Staaten vergeben. Für den deutschen Finanzminister ist das nicht nur praktisch wichtig, sondern auch zur Wiederherstellung von Vertrauen.
Was wir verabredet haben, setzen wir Schritt für Schritt um. Und so tritt jetzt der dauerhafte Stabilisierungsmechanismus in Kraft, so wie wir das immer gesagt haben. Und das zeigt, wir sind berechenbar, wir sind verlässlich und irgendwann werden es die Finanzmärkte auch begreifen.
Dieser Eindruck wird freilich getrübt durch einen heftigen Streit, der hinter den Kulissen tobt. Spaniens Wirtschaftsminister de Guindos will eigentlich, dass seine angeschlagenen Banken die nötigen Kapitalhilfen schon im nächsten Jahr direkt vom ESM bekommen. Aber Deutschland, Finnland und die Niederlande pochen darauf, dass vorher, wie verabredet, eine wirksame Bankenaufsicht installiert ist. Die aber erfordere schon aus praktischen Gründen so viele Vorarbeiten, dass deren Abschluss frühestens in einem Jahr zu erwarten sei.
Zum Start des dauerhaften Euro-Rettungsschirms ESM jetzt live aus Luxemburg, Rolf-Dieter Krause.
Den ESM, diesen dauerhaften Rettungsschirm, hätte es nach dem Willen von Bundeskanzlerin Merkel eigentlich gar nicht geben dürfen. Erst als sie einsehen musste, dass zeitlich befristete Rettungsmaßnahmen kein Vertrauen schaffen, lenkte sie ein. Das kam spät. Seit 3 Jahren lernt Europas Politik Krisenbewältigung und sie hat damit immer noch zu tun. Der aktuelle Streit um die Direkthilfen an die Banken ist dafür ein Beleg. Den Südländern geht es immer wieder ums Geld. Der Norden pocht auf die dafür vereinbarten Bedingungen. Das gilt auch für Griechenland. Dort vertraut man darauf, dass Europas Geld sowieso kommt, früher oder später. Die Vereinbarungen über die nötigen Reformen hingegen kommen äußerst zäh zustande. Der Bericht der sogenannten Troika sollte eigentlich längst vorliegen. Jetzt wird er für November erwartet. Weiter mit Susanne Daubner.
Im Zeichen der Euro-Schuldenkrise steht auch der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel morgen in Athen. Merkel drängte heute die griechische Regierung, die geplanten Reformen umzusetzen. Sie erwartet, nach eigenen Worten, konstruktive, freundschaftliche Gespräche. Die Kanzlerin wird mit Staatspräsident Papoulias und Ministerpräsident Samaras zusammenkommen. Begleitet wird die Visite von massiven Protestaufrufen. Mehrere tausend Polizisten werden im Einsatz sein.
Ein Vorgeschmack auf die Großdemonstrationen, die für morgen angekündigt sind. In Athen protestieren Rentner gegen die Sparauflagen, verbrennen eine EU-Flagge. Währenddessen spielt die Kanzlerin die besondere Bedeutung ihrer morgigen Reise herunter. Sie komme nicht mit neuen Forderungen, sondern mit Fragen.
Wie ist der Stand der Reformen in Griechenland? Wie wollen wir unsere Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickeln? Also die Themen, die wir auch untereinander besprechen, wenn ich nach Spanien, Frankreich, Polen und sonst wohin fahre. Und insofern werden das sehr konstruktive, freundschaftliche Gespräche sein.
Öl ins Feuer gießt der bayerische Finanzminister. Er hält ein Verbleiben Griechenlands in der Eurozone für nicht ausgemacht.
Es darf nicht von vornherein so sein, dass es keine Alternative geben kann, sondern es braucht immer eine Alternative und die kann im Endeffekt vielleicht ein geordneter Ausstieg sein.
Genau solche Sätze verschärfen die griechische Misere nur, findet die SPD und bezieht Angela Merkel in die Kritik mit ein.
Wir kritisieren, dass Frau Merkel über Jahre zugelassen hat, dass der Eindruck entstanden ist, ein Rausschmiss Griechenlands oder ein Wegbrechen Griechenlands aus der Eurozone löst die Probleme.
Verständnis für die Empörung vieler Griechen zeigt die Linkspartei, der reine Sparkurs funktioniere nicht.
Was wir jetzt brauchen, das ist ein Aufbauprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft in Griechenland.
Doch die Kanzlerin hat bereits signalisiert, dass es morgen keine neuen Hilfszusagen geben wird. Ihr Besuch wohl eher eine Geste, die zeigen soll, wir interessieren uns für eure Probleme. Einen anderen Lösungsweg als weiteres Sparen wird Merkel den Griechen allerdings kaum anbieten.
SPD und Grüne machen beim Thema Nebeneinkünfte von Abgeordneten Druck im Bundestag. Mit Blick auf die Kritik am designierten SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück wollen die Sozialdemokraten rasch über schärfere Transparenzregeln abstimmen lassen. Die Grünen regten eine Aktuelle Stunde und eine gemeinsame Initiative für mehr Klarheit an. CDU und CSU zeigten sich heute offen für Neuerungen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat vor schwerwiegenden Folgen der Gewalt an der syrisch-türkischen Grenze gewarnt. Die katastrophale Lage in Syrien gefährde inzwischen die Stabilität der Nachbarländer und der gesamten Region, sagte Ban in Straßburg. Er forderte, Waffenlieferungen an die syrischen Bürgerkriegsparteien einzustellen. Der türkische Präsident Gül appellierte an die internationale Gemeinschaft, endlich zu handeln. Der Konflikt in Syrien nehme die so wörtlich schlimmstmögliche Entwicklung. In Venezuela bleibt Präsident Chavez an der Macht. Der linksgerichtete Politiker erhielt nach Auszählung fast aller Stimmen mehr als 54%. Sein bürgerlicher Herausforderer Capriles kam auf knapp 45%. Chavez kündigte an, seinen sozialistischen Kurs fortzusetzen. Dazu gehören auch die mit den Öleinnahmen des Landes finanzierten Sozialprogramme.
Der Wahlkampf hatte das Land in zwei Lager gespalten, aber schon am Tag nach dem Sieg von Hugo Chavez scheint in der Hauptstadt vergessen, dass die Opposition diesmal nah dran war an der Regierung. Heute zählt nur Chavez für die Presse. Weitere 6 Jahre wird er eine Politik machen, die nur noch die Hälfte der Venezolaner unterstützt. Das Volk entscheidet, ob ein Präsident bleibt oder geht. Und solange Chavez das Geld aus seinen Ölgeschäften dem Volk schenkt, so lange wird dieser Mann an der Macht bleiben. 9 Prozentpunkte Vorsprung für den Kommandante, ein schlechtes Ergebnis, aber er nennt den knappsten Sieg seiner Karriere einen großen Erfolg. Jetzt gibt es viel zu tun, soll dem Chavez-Sozialismus nicht in den nächsten Jahren das Geld für seine kostspielige Sozialpolitik ausgehen. Chavez hat gesagt, er wird sein sozialistisches Modell genau so weiterführen wie bisher. Er will es unumkehrbar machen. Dabei wäre es besser, er würde sich einige Vorschläge der Opposition zu eigen machen. Um handlungsfähig zu bleiben, braucht das Land Geld, das durch die enormen Ölreserven eigentlich ausreichend vorhanden sein müsste.
Die Gewinne aus den Ölverkäufen werden nicht in den Erhalt der Anlagen investiert, sondern fließen in die teuren Sozialprogramme. Deswegen ist die Ölförderung völlig ineffektiv. Als eines der ölreichsten Länder der Erde muss Venezuela sogar Benzin aus den USA importieren.
Den Nobelpreis für Medizin erhalten in diesem Jahr 2 Stammzellforscher. Der Brite John Gurdon hatte vor 50 Jahren die Grundidee. Er zeigte, dass sich erwachsene Zellen wieder in den Urzustand zurückversetzen lassen. Wie die Umprogrammierung genau funktioniert, hat der Japaner Shinya Yamanaka herausgefunden. Ihre Erkenntnisse könnten dazu führen, dass die medizinische Forschung nicht mehr so oft auf embryonale Stammzellen zurückgreifen muss.
Diesen Anruf hatte Shinya Yamanaka wohl irgendwie erwartet. Mitten in die Pressekonferenz platzt Japans Premierminister Noda. Auch er will dem Zellforscher zu seinem Nobelpreis gratulieren. Ich freue mich und zugleich fühle ich eine große Verantwortung, sagt Yamanaka anschließend den Journalisten. Die Forschung an Stammzellen hat riesiges Potenzial. Ich möchte meinen gesellschaftlichen Beitrag leisten, dieses Potenzial zu heben. Auch John B. Gurdon fühlt sich geehrt. Der Brite hatte in den 60er Jahren die Grundlagen für Yamanakas heutige Arbeiten gelegt und so unser Verständnis vom menschlichen Leben revolutioniert. Das Leben entwickelt sich aus einer einzigen Zelle. Aus ihr bilden sich im Embryo die unterschiedlichsten Gewebe, Blutzellen, Nerven, Muskeln. Ein Zurück in den Ursprungszustand gibt es für diese Zellen nicht mehr, so dachte man bisher. Gurdon und Yamanaka machen eine bahnbrechende Entdeckung. Egal welcher Zelltyp, aus jeder spezialisierten Zelle kann wieder jeder beliebige Zelltyp des Körpers entstehen, denn im Erbgut bleiben alle Informationen enthalten. Forscher wollen so Therapien für Krankheiten wie Alzheimer finden, die bisher nur schwer erforscht werden können. Dabei könnten sie auch die umstrittenen embryonalen Stammzellen ersetzen. Man wartet ein bisschen und manchmal ein bisschen länger. Aber dann stellt sich heraus, dass viele Entdeckungen der Grundlagenforschung irgendwann einen sehr konkreten Nutzen bekommen. Yamanaka und Gurdon erhalten den Nobelpreis am 10. Dezember in Stockholm. Die weltweit wichtigste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit 930.000 Euro dotiert.
Eine ausführliche Beschreibung der Forschungsfelder, auf denen die beiden Wissenschaftler ihre Erkenntnisse gesammelt haben, finden Sie auf tagesschau.de. Die Ursache der massenhaften Magen-Darm-Erkrankungen in Ostdeutschland ist offenbar geklärt. Nach übereinstimmenden Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts und anderer Behörden wurden Noroviren in chinesischen Tiefkühlerdbeeren nachgewiesen. Damit bestätigten sich bisherige Vermutungen. Mehr als 11.000 Kinder und Jugendliche waren an Brechdurchfall erkrankt. Ein Jahr und 10 Monate auf Bewährung wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. So lautet das Urteil des Hamburger Landgerichts gegen die frühere Fernsehspielchefin des NDR, Doris Heinze. Die 63-Jährige hatte dem Norddeutschen Rundfunk mehrere Drehbücher unter Pseudonym untergeschoben, die entweder sie selbst geschrieben hatte oder ihr Mann. Dafür kassierte sie Honorare, die ihr als NDR-Angestellte nicht zugestanden hätten.
Vor dem Landgericht Magdeburg wird seit heute eines der schwersten Zugunglücke der vergangenen Jahre aufgearbeitet. Angeklagt ist der Lokführer eines Güterzuges. Auf einer eingleisigen Bahnstrecke bei Hordorf in Sachsen-Anhalt war sein Zug im Januar 2011 mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. 10 Menschen starben, 23 wurden verletzt. Der Lokführer soll mehrere Haltesignale übersehen haben. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung verantworten.
Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Ursula Krechel für ihren Roman Landgericht. Das gab die Jury am Abend in Frankfurt am Main bekannt. In ihrem Buch erzählt Krechel die Geschichte eines jüdischen Richters, der vor den Nazis flüchten musste und später zurückkehrt. Ein bewegender, politisch akuter und moderner Roman, so die Jury.
Ein kurzer Blick zur Seite, dann die Freude. Ursula Krechel hat sich durchgesetzt gegen knapp 160 andere Autoren. Jetzt gewinnt sie den Deutschen Buchpreis und kann es selbst kaum fassen.
Ja, ich bin angerührt, berührt, beglückt, entzückt und es ist mir ein wenig schwindlig. Und dieses Empfinden teile ich mit meinem Helden, der 1948 aus der kubanischen Emigration in die gesegnete Bodenseelandschaft kommt, die er noch nie gesehen hat und der seine Frau nach 10 Jahren wieder trifft. Oder verfehlt.
In Krechels Roman geht es um das Verdrängen und Vergessen in den frühen Jahren der Bundesrepublik, um den jüdischen Richter Kornitzer, der vor den Nazis flieht, in sein Land zurückkehrt und Genugtuung finden will. Er verbeißt sich, schreibt Anträge und Briefe an Behörden, kämpft um seine Ansprüche, will Recht. Die Jury prämiert diesen Roman, weil er vielschichtig und eindringlich ist.
Er ist lyrisch, er ist analytisch, er ist essayistisch und er bringt uns mit diesen verschiedenen Schreibweisen die Figur des Richters Richard Kornitzer so nahe, dass man sie für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen wird.
25.000 Euro Preisgeld sind der Siegerin sicher und vermutlich auch ein großer Verkaufserfolg in den Buchläden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 9. Oktober.
Ein Tiefausläufer bringt im Süden Deutschlands teilweise kräftige Regenfälle, während ein anderes Tief im Norden für wechselhaftes Wetter sorgt. Dazwischen wird es morgen recht freundlich. Über den Südwesten und Süden ziehen heute Nacht Regenwolken. Ganz im Süden regnet es zum Teil ergiebig. Im Norden gibt es in Küstennähe einzelne Schauer. In der Mitte ist es oft klar, örtlich bildet sich Nebel. Morgen zieht sich der Regen im Süden allmählich Richtung Alpen zurück. Im Norden gibt es noch vereinzelt Schauer, sonst mal Sonne, mal Wolken, in der Mitte auch längere Zeit Sonnenschein. Morgen schwacher bis mäßiger, im Norden und Nordosten zum Teil frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen, an der Ostsee auch Sturmböen. In der Nacht Abkühlung auf 12 Grad im Breisgau und 2 Grad bei längerem Aufklaren im norddeutschen Tiefland. Morgen werden in der Mitte zum Teil nur 10, im Breisgau bis 17 Grad erreicht. Am Mittwoch in der Nordosthälfte einzelne Schauer, im äußersten Süden weiterer Regen, sonst wird es recht freundlich und trocken. Am Donnerstag allgemein ruhiges Herbstwetter, Freitag im Osten noch freundlich, sonst von Westen gebietsweise Regen.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da. Unsere Tagesthemen. Europa spannt seinen Rettungsschirm auf. Dazu Fragen von Ingo Zamperoni an Finanzminister Schäuble. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.